Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt.
Die Saarfrage. Wissen, was im Land zählt. Heute nur zu zweit, weil der liebe Thorsten unpässlich ist. Aber umso schöner ist es, dass Jorgo Chatzimarkakis bei uns ist.
Und Christoph Hartmann.
Heute wollen wir uns über die Fragestellung unterhalten, warum die Saarländerinnen und Saarländer und die Deutschen denn eigentlich insgesamt das Gefühl haben, dass sie schlecht regiert werden. Haben wir etwa ein Qualitätsproblem in der Politik?
Na, wir haben in der Politik auch ein Beteiligungsproblem. Es wollen ja immer weniger Menschen in die Politik gehen. Man stellt das fest auf kommunaler Ebene, wo viele Menschen auch angegriffen werden. Kommunalpolitiker werden angegriffen. Es wird unattraktiv, in die Politik zu gehen. Und da sollten wir zunächst mal anfangen. Macht es überhaupt Sinn, in die Politik zu gehen? Was treibt einen, politisch aktiv zu sein? Haben wir genügend Magneten, die Menschen in allen Schichten der Gesellschaft sagen, Mensch, da muss ich in die Partei A, B, C, D reingehen. Es ist nicht so, dass einige Parteien, vor allem an den Rändern, Menschen nicht anziehen. Also wir stellen fest, dass zum Beispiel die Linke oder die AfD im Moment sehr viele neue Mitglieder bekommen und müssen uns fragen, warum ist das so?
Ja, wobei das eine ja die Fragestellung ist, wie viele Menschen in einer Partei grundsätzlich als Mitglieder sich einschreiben. Aber die andere Frage ist ja, wie viele Personen sind denn am Ende des Tages wirklich aktiv? Und dabei ist meine Erfahrung ein Stück weit, dass viele Menschen, bei denen es gut wäre, wenn die in der Politik aktiv wären, und zwar unabhängig von der Fragestellung, in welcher Partei sie denn aktiv sein könnten oder sollten, die Politik als unattraktiv sehen aus unterschiedlichen Gründen. Zu mir hat mal ein intelligenter Mensch gesagt, ich mache mit, wenn eins von drei Dingen mindestens der Fall ist. Es muss mir Spaß machen, ich muss Geld verdienen können und ich muss was bewegen können. Und mindestens eins von den dreien muss passieren. Und die meisten Menschen haben das Gefühl, naja, Spaß machen tut's nicht in der Politik. Was bewegen kann man auch nicht. Und Geld verdienen ist für wenige möglich. Und für die es möglich ist, da stellt sich dann die Frage, ob es denn attraktiv ist, was denn man dort verdient.
Also der Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja vorher mehr verdient wahrscheinlich als Aufsichtsrat von BlackRock, als Mensch, der sozusagen die Politik nolens volens verlassen hat. Er wollte ja bleiben und hat sich dann mit Angela Merkel angelegt und er ist zurückgekommen. Also wir erleben hier ja eine Karriere, die getrieben war von ja der Arbeit am Gemeinwesen. So, jetzt ist aber exakt dieser Friedrich Merz auch einer der unbeliebteren Bundeskanzler. Also es hat ihm nicht geholfen, beliebt zu sein, attraktiv für die Menschen zu sein. Und das ist ja die Situation. Selbst diejenigen, die dann am Gemeinwesen arbeiten wollen, was tun wollen für die Gesellschaft, selbst diejenigen schaffen es nicht, andere Leute zu gewinnen, anzustecken. Und das ist ja die fatale Situation, dass wir auch unsere Krisen nicht nutzen, ob das jetzt der Krieg in der Ukraine ist, ob das Post-Covid ist, ob das unsere Deindustrialisierung ist, alles hängt miteinander zusammen. Aber er nutzt auch diese Krise offenbar nicht, um den Leuten klarzumachen, hey, hier ist einer, der kämpft für euch. Also irgendwas stimmt doch nicht im Staate Dänemark, im Staate Saarland, weil die Menschen tatsächlich nicht motiviert werden, doch noch Politik zu machen. Ich sage nochmal, außer AfD und Linke.
Wir haben natürlich das zweite oder das nächste Problem, dass es keine Durchlässigkeit im System gibt. Also wann wird man gemeinhin Politiker? Man wird gemeinhin Politiker mit 25 oder mit 63, wenn man da nichts mehr zu verlieren hat. Jetzt stehen ja hier zwei Ex-Politiker, um das mal so zu sagen. Und ich glaube, wir können beide davon erzählen, dass der Weg aus der Politik raus, obwohl wir beide auch was gelernt haben, nicht ganz so einfach gewesen ist, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Und wenn man dann eben sehr engagiert ist, weil Politik, da muss man sehr engagiert sein, muss man sehr viel Zeit investieren, und dann anschließend aber der Weg aus der Politik raus so schwierig ist, dann bedeutet das ja im Endeffekt, dass man gezwungen ist, in der Politik drin zu bleiben. Und das bedeutet wieder, ich muss bereit sein, meinem Wähler alles zu erzählen, nur um ihn zu belügen, damit ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise gewählt werde. Denn ich bin ja abhängig davon, in der Politik zu bleiben, weil es gibt ja keinen Plan B für mich. Und das ist natürlich ein System, was echt schwierig ist.
Und in der Tat ist es so, dass es wirklich nicht attraktiv ist, aus der Politik rauszugehen. Also nehmen wir uns mal die ganzen Staatssekretäre, Minister vor. Und wenn die aufhören, dann brauchen die eine Karenzzeit. Ja, da gibt es bei uns klare Regeln. Karenzzeit heißt, du darfst nicht wirtschaftlich tätig sein. Das ist jetzt gerade dem Brandenburger Wirtschaftsminister passiert. Der wollte in einer Anwaltskanzlei arbeiten, war vorher langjähriger Wirtschaftsminister, hat Tesla angesiedelt, hat da auch viele Fehler gemacht. Ich kenne ihn persönlich. Und jetzt darf der nicht für eine Kanzlei tätig sein, hat ihm die eigene Landesregierung, der nicht mehr angehört, verboten, weil er ja in dieser Kanzlei auch Tesla beraten will. Verstehe ich, ist ein Extremfall, aber grundsätzlich ist es eben nicht attraktiv. In seinem Fall ist es nicht schlimm, der kriegt eine gute Pension, der ist auch schon im Pensionsalter, aber für jüngere Menschen ist es absolut nicht attraktiv, in die Politik zu gehen, weil sie danach erstmal ja so eine Markierung haben, ne? Den kann ich nicht anstellen. Beziehungsweise du kannst eigentlich nur unternehmerisch aktiv werden, selbst da musst du enge Bandagen dir überziehen. Was ich sagen will, wir brauchen ein offeneres System. Wir brauchen offenere Möglichkeiten, von einem System ins andere zu wechseln. Die USA machen das ja vor. In den USA ist es ja so, dass wir erleben das. Das war bei Joe Biden so, das war vorher bei Obama so, das ist bei Trump so. Da werden Geschäftsleute zu Botschaftern gemacht. Und die sind teilweise fachfremd, aber die vertreten eben die Interesse der USA, von mir aus in Paris. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir können von diesem System lernen, dass man einfach ja offenere Türen hat zwischen den Systemen, zwischen einem normalen Arbeitsmarkt und zwischen der Politik. Ich glaube, das wäre schon mal ein wichtiges Signal, dass Menschen außerhalb der Politik in der Politik willkommen sind, aber umgekehrt auch wieder die Politik leicht verlassen können. Sehe ich das richtig?
Also ich sehe das genauso, natürlich auch aus persönlicher Anschauung. Also ich will die geneigten Zuhörer mal mitnehmen in das, was ich selbst erlebt habe. Ich habe ja Banklehre gemacht, danach BWL studiert, habe während des Studiums eine kleine eigene Firma gehabt, das ehrlicherweise nur so mittelmäßig erfolgreich gewesen ist, aber auf der anderen Seite man auch sagen kann, naja, es hat mir zumindest trotzdem gewisse Möglichkeiten gegeben, was aus erster Hand zu lernen und nicht nur theoretisch zu lernen. Und dann bin ich nach dem abgeschlossenen Studium direkt in die Politik, habe parallel noch promoviert, war dann zuerst 2 Jahre im Deutschen Bundestag, war dann 5 Jahre im Saarländischen Landtag und danach dann über 2 Jahre Wirtschaftsminister. In dieser Zeit war diese große Wirtschaftskrise, bei der einiges zu tun war und bei der auch uns einiges gelungen ist, um die saarländische Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen und den ein oder anderen Insolvenzfall sauber zu lösen. Und als dann die Koalition platzte, habe ich die Entscheidung getroffen, aus der Politik rauszugehen und habe mir das ehrlicherweise ganz einfach vorgestellt, weil man ja jeden Tag irgendwie gefühlt in der Zeitung liest, dass irgendein ehemaliger Politiker irgendeinen tollen Job kriegt. Schöne Grüße an Annalena Baerbock oder andere. Und das war dann bei mir aber nicht so. Und ich habe jeden Tag gewissermaßen darauf gewartet, dass mich jemand angerufen hat. Du hast zunächst mal überhaupt kein finanzielles Problem, weil du Übergangsgeld kriegst, aber irgendwann kriegst du den Lagerkoller. Weil ich war ja noch nicht mal ganz 40, hatte aber eben praktisch 10 Jahre eben Berufspolitik auf dem Buckel. Und es hat eben keiner angerufen und hat gesagt, Herr Hartmann, wir würden Sie gerne zum Geschäftsführer oder zu sonst irgendwie was machen. Und mit den Headhunter, mit denen ich gesprochen habe, die haben ja alle gesagt, ich muss in die Politikberatung gehen. Was ich dann auch gemacht habe, irgendwann, obwohl ich das mehr vielleicht aus Verzweiflung gemacht habe, weil ich wollte eher was Operatives machen. Und das Ganze ging dann natürlich auch genauso aus, wie man sich das eventuell vorstellt. Also wenn man irgendwas aus Verzweiflung macht, dann soll man es vielleicht besser gar nicht machen. Und ich bin da de facto gescheitert. Und bin dann von dort aus praktisch, wenn man so will, familiär aufgefangen worden, weil ich dann nach Polen gegangen bin, um dort ein Hotel zu leiten, was meiner Familie gehörte. Und das war dann zum ersten Mal, dass ich wieder wirtschaftlich tätig sein konnte, dass ich was operativ machen konnte, dass ich Dinge aufbauen konnte, dass ich begleiten konnte. Und das hat dann 2 Jahre ganz gut funktioniert, etwas über 2 Jahre ganz gut funktioniert. Und dann habe ich durch Umwege den Ruf nach Luxemburg gefunden und bin jetzt fast 10 Jahre eben in Luxemburg und dort in einem Betrieb tätig, der damals 130 Mitarbeiter gehabt hat und mittlerweile 1300 Mitarbeiter gehabt hat. Also wir haben uns in der Zeit verzehnfacht und bin da jetzt, habe da meinen Platz gefunden, der mir auch sehr viel Freude macht. Aber deswegen kann ich eben aus eigener Anschauung sagen, selbst wenn du eine saubere wirtschaftliche Ausbildung hast, selbst wenn du dir nichts zu Schulden hast kommen lassen, dann ist es trotzdem nicht so, dass dir die roten Teppiche ausgerollt werden. Und jetzt rede ich mal noch gar nicht über einen Wirtschaftsminister. Jetzt rede ich gar nicht über einen Staatssekretär oder meinetwegen über irgendwie jemand, der nur in Anführungszeichen im Saarländischen Landtag gewesen ist oder meinetwegen Hinterbänkler im Deutschen Bundestag. Also live und in Farbe, das war alles andere als einfach.
Oder nur im Europaparlament wie ich. Bei mir war es vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei dir, Christoph. Nach dem Studium hatte ich die Chance, allerdings auch kleinere mittelständische Jobs zu machen, aber dann eben auch im Deutschen Bundestag als Mitarbeiter und später in der Bundesregierung als rechte Hand des Vizekanzlers sehr viel Erfahrung zu sammeln. Dann 10 Jahre Europaparlament. So, und dann kam eben genau dieser Bruch, von dem du sprichst. Ich hatte das große Glück, dass die Aufgabe mit dem Wasserstoff auf mich zukam, die mich schon als Schüler verfolgt hatte oder die ich verfolgt hatte. Und plötzlich kam diese Aufgabe auf mich zu. Ich hab da einfach Glück gehabt und darf diesen Verband jetzt seit 10 Jahren auf europäischer Ebene leiten und sehe jetzt auch, dass das ganz enormes Potenzial fürs Saarland hat. Trotzdem, ich will noch mal zurückkommen auf diesen Makel, den man hat als Politiker. Ich hatte ja nun das Glück, dass ich sozusagen in Europa eine Anstellung gefunden habe. Ich hatte allerdings 9 Wettbewerber. Also ich war da nicht, da war auch nicht die Tür auf. Ich musste mich bewerben, ich musste mich durchsetzen. Ja, und die deutschen Mitbewerber, die haben gesagt, zu dem europäischen Verband, der mich da angestellt hat, wisst ihr, wer das ist? Das ist dieser Ex-Politiker. Der hat auch noch ein Doktorproblem. Also sie wollten mir versuchen, noch einen Krümel in die Käse zu machen. Ich konnte mich trotzdem durchsetzen. Was ich sagen will, ist, dieser Makel des Politikers, der haftet dir an. Ich will mal einen radikalen Vorschlag machen, weil wir ja merken, dass unsere Demokratie es sich selber schwer macht. Ja, indem Menschen, ich sprach über Politiker auf der kommunalen Ebene, die nicht angezogen werden mehr, das zu machen, weil sie bedroht werden, weil sie einfach sich politisch engagieren. Warum schaffen wir Wahlen nicht ab? So, jetzt wird jeder sagen, Gottes Willen, das ist ein Antidemokrat. Nein, ich bin alter Grieche und die alten Griechen hatten 2 Möglichkeiten, um das Monopol des Monarchen zu brechen. Also sie wollten Macht brechen, ewige Macht brechen und haben gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder die Wahl oder das Los. Also du kannst entweder sozusagen aus einem Lostopf jemanden ziehen und der ist es dann für ein paar Jahre oder eine Gruppe von Menschen oder du wählst, ja, das Scherbengericht sozusagen, wo man dann eine Scherbe eben erstmal wirft und seine Wahl damit ausdrückt. Was ich sagen will ist, es gibt mehrere Möglichkeiten, die Macht zu begrenzen und wir merken gerade, dass wir mit unserer Form der Demokratie ein Problem haben. Das, was ich jetzt anspreche, dieses Losen, das ist so ähnlich wie bei diesen Geschworenengerichten in den USA. Ja, da wird man auch ausgelost, dann kriegt man so eine Einladung und dann kriegt man einen Brief und dann kann man sich natürlich dagegen wehren. Man kann sagen, nee, ich will kein Geschworener sein, aber man kann auch zu so einem Geschworenengericht dann zusagen und das sind da Laien, das sind ja nicht Juristen, die dann da sitzen. So ähnlich ist das. Was ich sagen will, ist, wir müssen ein bisschen radikaler umdenken. Wir merken, dass die Falschen gewählt werden. Oder selbst wenn Leute die Richtigen sind und werden gewählt, werden sie plötzlich unbeliebt. Anders ist das, wenn man sie auslost. Man hat einen ähnlichen Effekt. Man bricht Dauermacht und man hat mittelmäßige, also man hat einen Durchschnitt durch die Gesellschaft, aus der Gesellschaft in den Ämtern. Ist das ein radikaler Vorschlag? Du sagst, gehe ich mit oder wirst du sagen, völlig verrückt?
Ja, natürlich ist das ein radikaler Vorschlag und die Frage ist natürlich, ob wir dadurch eine Auswahl der Besseren irgendwie bekommen.
Sage ich gleich dazu, nein, haben wir jetzt auch nicht. Jetzt haben wir auch keine Auswahl der Besseren.
Diese Frage ist, diese Argumentation, dass wir auch heute nicht unbedingt die Besseren haben, ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen.
Wir merken das jeden Tag.
Ich habe vor ein paar Wochen ein Abendessen gehabt mit einem ehemaligen langjährigen Korrespondenten der Landespolitik, der wirklich mit auf Du ist mit sämtlichen Größen der Politik der letzten 20 oder 30 Jahre und der zu mir ganz klar gesagt hat, jede politische Partei im Saarland hat nicht nur ein maximales Rekrutierungsproblem, sondern auch ein maximales Qualitätsproblem. Ja, es gibt in allen Parteien 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die wirklich gut sind, ja, die sich gut verkaufen, die das auch, ich meine, im Saarland muss man ja auf der einen Seite immer auch ein bisschen, das ist ja auch am Ende des Tages eine Kommunalwahl, das heißt, du musst auch irgendwie ein netter Mensch sein, weil das musst du auf der Bundesebene wahrscheinlich nicht, weil dich keiner persönlich kennt, aber da musst du eben auf der einen Seite das sehr bürgernah haben und du musst auf der anderen Seite aber alle Tassen im Schrank haben, auf gut Deutsch. Also sprich, eine gewisse Intellektualität trotzdem irgendwie ausstrahlen auf beiden Ebenen, um das mal sozusagen spielen können. So, und wenn man da die saarländische Politik insgesamt durchgeht, dann ist das teilweise schon sehr, sehr, sehr überschaubar. Und wenn man sich das intellektuelle Niveau von Landtagsdebatten anguckt, dann kann man die teilweise sehr, sehr gut zum Einschlafen benutzen, denn das alleine, diese Frage, muss nicht ein Landtagsabgeordneter eigentlich grundsätzlich eine Rede frei halten können, weil er sollte so im Thema drin sein, dass er weiß, worüber er redet und er muss deswegen nicht sich von einem Mitarbeiter seine Rede vorschreiben lassen. Das wäre beispielsweise mal so ein Qualitätsmoment, was ich auch immer für mich selbst gehabt habe. Natürlich war das nicht, also meine erste Rede im Deutschen Bundestag, da hätte ich wahrscheinlich keine einzige Silbe rausgekriegt, weil ich so nervös gewesen bin. Das ist eine andere Frage.
Da hat der Zettel geholfen, ne?
Da hat der Zettel geholfen, aber ab irgendeinem Zeitpunkt solltest du so in den Themen drin sein, dass du weißt, worüber du redest und dann brauchst du eben keine Unterlage mehr.
Ja, ich möchte mal eine Lanze brechen jetzt für die saarländische Politik und für die angesprochene Qualität. Was wir im Saarland haben, das ist die Nähe, das ist die Menschlichkeit. Ich möchte beschreiben, was mir jetzt, ja, was ich gespürt habe bei der Trauerfeier für den ermordeten Polizisten, der in Völklingen ja ermordet wurde. Ich nenne ihn beim Vornamen, weil er ist mir näher gekommen durch die Trauerfeier und durch das, was die Menschen über ihn gesagt haben, der Simon. Gott hab ihn selig. Und die bewegendste Rede, muss ich sagen, hat ein Politiker gehalten, von dem ich das vielleicht gar nicht erwartet hätte, der Innenminister. Reinhold Joost hat mich also wirklich selber auch bewegt, wie er das gemacht hat. Diese Nähe, diese Anteilnahme, die man ihm abgenommen hat. Übrigens auch der, muss ich sagen, der Ministerpräsidentin, die auch da war. Und am Ende wurde auch durch die Beteiligten, wurden die Politiker gelobt. Es war der Bundesinnenminister da, der Herr Dobrindt. Aber die saarländischen Politiker wurden explizit gelobt. Warum? Weil sie sich vor die Polizei gestellt haben, weil sie bei der Polizei waren, weil sie trotz der hohen Ämter, die sie ja haben, okay, das Saarland ist klein und wir sind nahe, aber man muss dann nicht die ganze Zeit bei der Polizei, bei der Familie sein. Und man hat es den Politikern angemerkt. Das muss ich sagen, gefällt mir hier. Da breche ich eine Lanze für diese beteiligten Politikerinnen, also Anke Rehlinger und Reinhold Jost. Auf der anderen Seite, und Politiker, auf der anderen Seite kriegen wir auch mit Losen, mit Auslosen hin. Weil das ist eben fürs Saarland typisch. Warum probieren wir das hier nicht einfach mal aus? Warum sagen wir nicht, wir werden das, was die Bürgerräte ja machen sollen? Es ist ja ein Prinzip, das nicht komplett neu ist oder nicht komplett unbekannt dem politischen Wesen. Die Bürgerräte, Bundespräsident hat ja so eine Art Bürgerratsystem auch mit eingeführt, sind ja genau das. Da werden Leute ausgelost und diskutieren dann wichtige politische Themen. Noch haben die Bürgerräte keinen politischen, ich sag mal, Einfluss beziehungsweise keine Macht. Aber letztendlich ist das, was ich hier vorschlage, nichts anderes als das Bürgerratssystem übertragen auf politische Entscheidungsprozesse. Weil so geht es nicht weiter. Es geht nicht weiter, dass wir mit der geringen Qualität, die wir ja hier feststellen, auch noch einen Wettbewerb entfachen, wo Menschen gegeneinander antreten müssen, die sich dann auch noch gegenseitig sozusagen wehtun. Dann geht es noch weiter im Niveau runter. Wir kennen das aus der Politik. Ja? Wir haben es ja beide erlebt. Ja? Wir haben ja beide erlebt, wie versucht wird, auch innerhalb von Parteien sich gegenseitig runterzudrücken. Und am Ende ist man dann auch in der Öffentlichkeit noch mit Negativ-Image behaftet. Warum dann nicht gleich sagen, komm, lass uns auslosen, wer unbedingt nicht will, der braucht auch nicht. Aber für eine gewisse Zeit ist man dann dabei. Und man kann auch wieder gelost werden, aber es ist eher unwahrscheinlich. Aber so kriegt man eine Repräsentanz in unserer Demokratie. Es wäre auch Demokratie, weil der Resonanzboden ist der Demos, das Volk. Ja, es ist auch demokratisch. Es wird halt nicht gewählt, sondern gelost. Und es ist weniger beeinflussbar. Ja, der Berlusconi-Effekt, dass ich die Medien beeinflusse zu meinen Gunsten, der ja heute überall da ist, der wäre dann weniger möglich. Also insofern, ich würde vorschlagen, dass wir das im Saarland mal ausprobieren, für die Repräsentanz, vielleicht nicht für die Regierungsämter, aber zumindest für die Parlamente. Und da müssen die Regierenden aber trotzdem in diesen ausgelosten Parlamenten durchsetzen. Die Regierenden können wir nach wie vor erstmal wählen. Die müssen dann aber auch wirklich qualifiziert sein. Die müssen frei reden können. Aber diejenigen, die im Landtag sind, die werden ausgelost und denen ist erlaubt, dass sie erstmal ablesen, bis sie sich einfinden. Also zu radikal?
Also ich möchte mal noch ein Stichwort, das du gegeben hast, aufgreifen. Denn einfach nur einseitig auf die Politik drauf zu prügeln, macht natürlich auch keinen Sinn. Ein ganz wesentlicher Aspekt sind das Thema Medien. Und ich sehe bei dem Thema Medien teilweise wirklich auch im Saarland ein großes Versagen, ehrlicherweise. Also es gibt tolle Journalisten im Saarland. Es gibt, und zwar in allen Medien, die es gibt, bei der Saarbrücker Zeitung, beim SR, bei Radio Salü, bei Bild und bei vielen anderen
Forum-Magazin,
wo es wirklich Spaß macht, Dinge zu lesen, zu hören, zu sehen, weil da differenziert berichtet wird und weil da kompetent an der Sache orientiert die Dinge beleuchtet werden. Es gibt aber, und das muss man auch ganz klar sagen, es gibt an der einen oder anderen Stelle auch den einen oder anderen Journalisten, der eher Agitator ist und eine eigene Agenda hat, als die Fragestellung irgendwie die Dinge in der Form zu beleuchten und zu analysieren, wie es denn eigentlich notwendig wäre. Nur damit das klar ist, aus meiner Sicht bedeutet Journalismus, kritische Distanz zu allen zu haben. Aber es gibt durchaus den einen oder anderen Journalisten, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, dann kann man, wenn man den Namen beispielsweise in der Saarbrücker Zeitung liest von dem einen oder anderen Journalisten, dann weiß man, wenn der über bestimmte Personen schreibt oder über bestimmte Parteien schreibt, dann weiß man, wie der Tenor des Artikels ist. Dann brauche ich den Artikel gar nicht mehr zu lesen. Und dann stelle ich mir die Frage, ob denn eigentlich eine Person X immer toll ist und eine Person Y immer Blödsinn macht oder das Gleiche gilt für politische Parteien oder ob es nicht richtig wäre, da sehr viel differenzierter drauf zu gucken und sehr viel differenzierter sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Was aber natürlich bedeutet, dass das viel schwieriger ist, weil man in die Themen rein muss. Da gibt es ein leuchtendes Beispiel, beispielsweise bei der Saarbrücker Zeitung, der Kollege Bilder, der wirklich ein extrem guter Wissenschaftsjournalist, ich glaube, er ist mittlerweile in Rente gewesen ist, der extrem differenziert die Personen gekannt hat, die Strukturen gekannt hat, sich genau die Sachen angeschaut hat und mit dem es Spaß gemacht hat, sich auseinanderzusetzen, weil der dich auch als Politiker gechallenged hat. Ja? Und dann gibt es leider andere, bei denen das Niveau über die Fragestellung, wo waren Sie gestern Abend, wie viel Bier haben Sie getrunken und verstehen Sie sich gut mit Ihrer Frau oder mit dem Ortsvorsitzenden des Ortsverbandes Rammelfang Süd, ja, das intellektuelle Niveau darüber nicht drüber hinausgeht. Und das ist leider auch ein Teil der Frage, warum Politik nicht besser ist, als sie heute ist.
Ja, in der Tat spielen die Medien da eine Rolle. Ich will jetzt keine Medienschelte machen. Ich glaube, Qualitätssteigerungen sind auf allen Seiten möglich. Übrigens auch in der Wirtschaft. Ne? Wir sind ja jetzt beide in der Wirtschaft und ich führe ja da einen Verband, der immerhin 630 Mitglieder hat, wo man auch den einen oder anderen Top-Unternehmer beziehungsweise Top-Manager sieht und kennenlernt. Ja, da gibt es Unterschiede. Klar, es ist da genauso. Ich bin auch nicht überzeugt von dem, was die deutsche Automobilindustrie in den Top-Etagen in den letzten Jahren gemacht hat und so weiter und so fort. Aber da werden wir nicht losen können. In der Politik und auch in den öffentlichen Medien, dort, wo vielleicht auch stärker demokratischer Bezug da ist, sollte man vielleicht doch das Deutschlandfunkprinzip, also dass wirklich alle Parteien differenziert oder alle Meinungen differenziert da sind, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich höre ja Deutschlandfunk seit vielen Jahren, mittlerweile Jahrzehnten, es ist parteiischer geworden. Ja. Ja? Das ist ja heute eindeutig einer gewissen Richtung, einer gewissen Strömung. Ich sag mal, ich mach mal grün als erstes, ja, grün, rot, schwarz würde ich das mal nennen. Links nicht, aber grün, rot, ein bisschen schwarz. Das ist ja teilweise auch zu einseitig. Aber früher war der Deutschlandfunk, die alte, gute alte BBC, das war es, dass man sehr differenziert und objektiv das macht. Aber wir werden jetzt nicht die Medienwelt verändern können. Wir müssen das politische System uns anschauen. Und beim politischen System, ja, ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen, weil sonst geht die Qualität runter. Wir haben gesehen, Sachsen-Anhalt, nicht wahr? 39%
für die AfD. Also da würde es auch nochmal sich lohnen, über die Fragestellung, macht eigentlich die Brandmauer perspektivisch Sinn oder nicht? Und was spricht für und gegen die Brandmauer?
Wer zieht sie hoch? Teilweise oder mediale Vertreter, die sie ganz weit oben halten und damit natürlich vielen normal denkenden Bürgern entweder die Medien vermiesen oder die Politik. Und die wählen dann gleich AfD. Also das ist tatsächlich so.
Also da werden wir auf jeden Fall nochmal eine ganze Folge drüber machen, über Absolut. Dieses Thema Brandmauer und AfD. Ich möchte das Thema Wirtschaft nochmal aufgreifen. Denn am Ende des Tages ist es ja doch, dass wir in einer Demokratie leben und dabei natürlich Menschen auch mehr Einfluss haben als andere auch auf die Politik. Und das ist das, was ich teilweise eben auch mitbekommen habe. Wie gehen Menschen mit Politikern um? Und Menschen gehen häufig mit Politikern um, nur auf zwei Arten und Weisen. Entweder indem sie sich auf den Teppich schmeißen und den Politiker irgendwie zumindest vorne rum verehren oder indem sie undifferenziert irgendwelche Geschichten hinterher schmeißen. Du hast ganz selten, wenn du an der Macht bist, jemand, der dir auch differenziert seine Meinung sagt. Und das habe ich auch von Seiten der Wirtschaft teilweise mitbekommen, dass die nicht einem ins Gesicht gesagt haben, wenn sie was gut oder schlecht fanden oder irgendwelche Initiativen sie gewünscht hätten oder nicht gewünscht hätten.
Hinterrum.
Sondern man das Ganze dann eben hintenrum oder gar nicht mitgekriegt hat. Das sind ja dann auch Dinge, die leider der Fall sind. Wir hatten eine Fraktionsvorsitzendenkonferenz im Jahr 2008. Bei dem wir die Fraktionsvorsitzenden der Länder zusammengerufen hatten und ein gewisser Fraktionsvorsitzender, damals Guido Westerwelle, mit mir, weil ich war der Fraktionsvorsitzende Vertreter, also praktisch der Sprecher der Länder, und Guido Westerwelle war der vom Bund. Wir hatten gemeinsam eingeladen und wir hatten einen Vertreter der Energiewirtschaft, einen Vorstandsvorsitzenden da, bei dem irgendwann, nachdem der seinen Vortrag hinter verschlossenen Türen gehalten hat, Guido, der Papierkragen geplatzt ist, weil er zu ihm gesagt hat, warum stehen Sie öffentlich nicht zu dem Thema Atomenergie? Sie haben jetzt hier ganz klar gesagt, wir brauchen die Atomenergie, aber Sie sagen das öffentlich nicht. Und dann sagt er, ja, es ist Primat der Politik. Die Politik soll das tun, was sie für richtig hält. Und wir machen das anschließend. Wir setzen das anschließend um. Also diese Form von, ich sage das jetzt mal genau so, Prostitution der Wirtschaft, die sich teilweise liebedienerisch dann anbiedert. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie sich diese Wirtschaft liebedienerisch an einen Wirtschaftsminister Habeck angedient hat. Und heute sie diesem Wirtschaftsminister keine Träne nachweint. Ja, da muss natürlich Herr Habeck der Meinung sein, er ist der Allergrößte und er ist auf dem richtigen Weg, wenn dir keiner dann differenziert die Meinung sagt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir haben alle eine Aufgabe als Bürger, als Wirtschaft, als Medien, uns anders zu positionieren und immer nur auf andere zu zeigen. Das darf es nicht sein. Unser Beitrag, den wir hier leisten wollen, ist unter anderem dadurch, dass wir nicht nur in politischen Parteien aktiv sind, sondern, wenn es auch in unterschiedlichen ist, sondern dass wir auch über diesen Podcast versuchen wollen, Augen zu öffnen, Leute zu bewegen und auch zu größerem Engagement zu motivieren, denn das soll auch unser Beitrag dazu sein, dass es in diesem Gemeinwohl etwas besser wird, als das zum jetzigen Zeitpunkt der Fall ist.
Also lasst uns neue Wege ausprobieren, lasst uns Menschen gewinnen für demokratische Prozesse, für politische Auseinandersetzungen, aber lasst uns dann eben auch fair miteinander umgehen, lasst uns andere Meinungen zulassen und wenn wir einen Konsens dann haben, dann halten wir uns auch daran. Insofern glaube ich, ja, wollen wir dazu beitragen, dass die Kultur, die politische Kultur sich ändert, vielleicht auch radikal ändert, auf jeden Fall muss sie zum Besseren gewendet werden.
In diesem Sinne wünschen wir unserem dritten fehlenden Part, dem lieben Thorsten, alles Gute und gute Besserung. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung zu diesem oder zu anderen Themen. Liked uns, abonniert uns, weil uns das natürlich hilft, diesen Podcast weiter zu betreiben und das Wort weiter nach draußen zu bringen. In diesem Sinne, lieber Jorgo, vielen Dank. Und euch alles Gute, die Saarfrage wissen, was im Land zählt.
Danke auch dir, lieber Christoph. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@drico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.